Lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen darüber, was der Herr von sich selber sagt. Wenn ich etwas wissen will von irgendeinem Menschen, dann gibt es verschiedene Wege, um ein klares, möglichst erschöpfendes Bild zu bekommen. Und der Hauptweg ist wohl der, dass man fragt, andere fragt, Zeitgenossen fragt, solche, die ihm nahestehen, was ist das für ein Mann, was ist das für eine Frau, und sich so erkundigt und kann dann ein Bild bekommen. Aber das beste und erschöpfendste Bild bekommen wir nicht dann, wenn wir andere fragen über ihn, sondern wenn wir mit ihm selbst in Beziehung treten, ihn kennenlernen, ihn lieben lernen, dass er vielleicht unser Freund wird, dann wissen wir viel besser, wer und wie er ist, kennen die Inwendigkeit seines Wesens und haben aus seinem eigenen Mund ein Zeugnis dessen, wer er ist. Und so wollen wir heute Abend versuchen, unseren Herrn Jesus besser, näher, inniger, beseligender erkennen zu dürfen, indem wir auf seine Selbstzeugnisse achten. Indem wir fragen, was sagt er von sich selbst? Und da wissen wir, dass er nicht übertreibt, dass er sich nicht irrt, sondern dass das, was er sagt, absolute Wahrheit ist. Denn er ist ja die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Das ist das eine. Und nun ein zweites. Und wenn es dem Heiligen Geist gelingt, dieses Zweite in uns lebendig werden zu lassen, dann werden wir eine große Beute finden. Denn das, was der Herr Jesus in der Niedrigkeit von sich selber sagt, was dem Sohn gilt, im Vollumfang, das gilt auch uns, den Söhnen, in der Vollendung in Herrlichkeit. Sein ungeheures Wort. Das nimmt mir nicht jeder ab. Das kann nur der verstehen. Und das gibt nur dem innerlich Kraft und Freude und Mut und Sieg und Segen und Freude, der etwas weiß, dass wir Teilhaber sind seiner Verheißung, dass wir Teilhaber sind seiner Berufe oder seiner Berufung, und dass wir das sein werden, was er ist, weil wir ihm gleich sein werden, weil wir vereinigt mit ihm den Christus bilden. Deshalb habe ich auch mit Bewusstsein in dem Liedlein, dass wir eben miteinander so sangen, das Wort Christus immer an den Anfang jeder Strophe gestellt, weil zugleich die Selbstaussagen des Herrn prophetische Darstellungen dessen sind, was wir einmal mit ihm und er mit uns, wir in ihm und er in uns, er das Haupt und wir die Glieder in der Vollendung, in Herrlichkeit sein werden. Wir haben damit nicht nur einen Einblick, wer er ist, sondern wir haben eine prophetische Darstellung dessen, was wir ihm und mit ihm und für das Weltall und für Gott, den Vater, sein werden. Wer dieses Zweite zu erfassen vermag, weitaus die meisten sind ja zufrieden, wenn sie das Erste sehen. Aber wer auch diese biblische, paulinische Schau, diese Zielschau Herzen tragen darf, der ist überwältigt von der Tiefe und Weite seiner Verheißung. Wir sind Teilhaber seiner Verheißung. Alles, was der Vater dem Sohn verheißen hat, gilt auch uns. Alle Eise und Zusagen Gottes an den Herrn sind auch für uns die Glieder seines Körpers. Und ich wiederhole, wenn es dem Heiligen Geist gelingt, uns das eine oder andere aufleuchten zu lassen und uns zuzueignen, sodass es unser wesenhafter Besitztum wird, die Kraft und die verborgene Freude unseres Lebens, dann ist das etwas Grandioses, etwas Wunderschönes. Genau das, was Gott will. Und nun möge der Herr uns Gnade schenken in diesen Minuten. Amen. Ja. Hat man mich da hinten verstanden? Die auch. Ja, ich kann auch etwas lauter sprechen, deutlicher. Was sagt der Herr von sich selbst oder, um es als Überschrift zu nennen, Selbstzeugnisse Christi Jesu? In ihrer prophetischen Bedeutung für uns, wenn wir in die Vollendung eingehen dürfen. Dinge, die nie in eines Menschen Herz gekommen sind, die kein Menschenhirn ausgedacht hat, die kein noch so starker, himmelstürmender Wille je gewagt hätte oder imstand gewesen wäre, zu glauben. Das sagt uns Gott in seinem Wort. Dem gedemütigten Glauben, der sagt, Herr Jesus, mach mich so, wie du bist. Oder lass mich nicht mehr sein. Das gilt für die Niedrigkeit im Wandel. Und das gilt für die Herrlichkeit der Verletzung. Erstens, ich möchte ein Zeugnis geben von der Präexistenz Christi. Präexistenz erschreckt nicht vor dem Selbst, vor dem Fremdwort. Das bedeutet vorher da sein. Christus ist präexistent. Ich lese dazu nur ein einziges oder vielleicht zwei Worte. Johannes 8, 35 zunächst einmal. Johannes 8, 35, wo beschrieben steht, der Knecht bleibt nicht für immer im Hause, der Sohn bleibt für immer. Dieses Wort für immer kann man ja auch verstehen, bleibt hinein in den Äon, also ins tausendjährige Friedensreich. Aber wir wollen es mal so nehmen, wie es der einfältige Text und der einfältige Bibelleser sieht, der Sohn bleibt für immer. Ehe Abraham ward, bin ich. Abraham ist ein Gewordener, Christus ist ein absolut Seiender. Noch eine ganz kleine, wunderbare Ergänzung zu unserem ersten Punkt von der Präexistenz des Christus in Sprüche 8 von Vers 12 ab. Sprüche 8 ist ja eines der ergreifendsten und schönsten, Darstellungen auch des präexistenten Christus. Sprüche 8. Und da lesen wir von Vers 12 ab folgendes. Ich, Weisheit, Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Wo also steht Weisheit, können wir ohne weiteres sitzen, Jesus Christus. Er ist zunächst uns gemacht zur Weisheit. Er ist auch gemacht zu dem, den die Fürsten und Gewalten der Himmelsregionen als Weisheit kennen werden, denn sie lernen ja an uns die Weisheit oder den Christus. Ihr seht, welche tiefen und wunderbaren, überlogischen Dinge in diesen Zusammenhängen liegen. Ich lese also von Vers 12 ab. Ich, Weisheit oder Christus oder Jesus Christus, bewohne die Klugheit und finde die Erkenntnis der besonnenen Erwägungen. Die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Hoffart und Hochmut und den Weg des Bösen und den Mund der Verkehrtheit hasse ich. Mein sind Rat und Einsicht. Durch mich regieren König und Fürsten und so weiter. Und dann von 22 ab. Der Herr, Jahwe, damit ist sowohl entweder der Vater oder der Sohn gemeint. Geht aus vielen Schriftzusammenhängen hervor. Der Herr besaß mich als Anfang seines Weges, vor seinen Werken, von jeher, ehe es Äonen gab. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn her, vor den Uranfängen der Erde. Ich war geboren, als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser, wie die Berge eingesenkt wurden von den Hügeln, war ich geboren. Und so weiter. Und der letzte Vers von diesem wunderbaren, oder die beiden letzten Verse des Abschnittes, Vers 30 und 31, da war ich Schoßkind. Andere übersetzen Werkmeister. Und ich war erstaunt, als ich fand, dass im Hebräischen steht, nee, das kannst du uns sagen, du alter Hebräiker.
Ja, da steht.
Amen.
Ja, Amon.
Amon, na ja, das ist
ah, ja, das Wortwort.
Das Wortwort, Amen. Da war ich der Amen. Da war ich der Amen. Christus Jesus, der Amen Gottes. Was ist das für eine neue Zielschau? Da war ich der Amen bei ihm und war Tag für Tag seine Wonne. Vor ihm mich ergötzen, erfreuen, beglückt seien, alle Zeit mich erfreuend auf dem bewohnten Teil der Erde, auf der Ökumene, der wird wohl in der Septuaginta stehen. Und meine Wonne war bei den Menschenkindern. Das ist etwas Unerhörtes. Das nicht bei den Fürstentümern und Gewalten, bei den strahlenden Lichtintelligenzen die Freude, die Wonne, die Seligkeit des Sohnes war, sondern schon damals bei den Menschenkindern. An den Menschen ein Wohlgefallen, sagte der Gesang der Engel bei Bethlehem. Das war ein demütigendes Wort für die gesamte Geisterwelt, dass an diesen schwachen, armen Menschen, an diesen Maden, diesen Würmlein, an uns, dass darauf das Wohlgefallen, die Freude Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Geistes ruht. Was unerhört. Präexistenter Christus, er war vor allem Seienden. Er war zunächst in Gott, dann wurde er aus Gott, oder von Gott gezeugt und aus Gott geboren. Sohn mein bist du, heute habe ich dich. Und nun heißt das Wort, was jetzt kommt, sowohl gezeugt als auch geboren. Deshalb reden wir vom Mutterschoß des Vaters, der Sohn, der im Mutterschoß des Vaters ist, der absolut sein wird. Und meine lieben Freunde, in dem Vorsatz Gottes, wir laufen ja nicht auf der Schöpfungslinie, sondern auf der Vorsatzlinie, auch nicht auf der Ratschlusslinie. Da laufen die Geistermächte und das gesamte Weltgeschehen. Wir laufen auf der Prothesis-Linie. Noch mehr, nicht nur auf der Linie des Vorsatzes, sondern auf der Linie des Wohlgefallens Gottes. Die Wonne Gottes ruht auf uns, die wir hier in fortwährenden, ungeheuren Spannungen, in Versagen, in Kämpfen, in Nöten, wie es heute Mittag unser lieber Bruder Schirmacher so eindringlich darlegte. Ruht trotzdem auf uns das Wohlgefallen Gottes. Das ist unglaublich. Und auch Paulus, oder Kirch Paulus, sagt uns der Herr, dass wir aus Gott hineingegossen würden, gewissermaßen, in Christo Jesu. Aus Gott seid ihr, und da schreibt er ausgerechnet den Korinthern, den minderwertigsten Gemeinden. Die korinthischen Hausgemeinden waren nicht die edelsten und vollkommensten, im Gegenteil. Da waren die massivsten und gröbsten Sünden. Denen sagt er, aus Gott, seid ihr in Christo Jesu. Das schreibt er zunächst für die Gemeinde, aber das gilt ja auch für das ganze Weltall. Denn das All, heißt in Römer 11, Vers 36, ist aus Gott heraus und ist für Gott, durch Gott, bewegt, geleitet, gerichtet, gerettet und so weiter. Und in Gott hinein, aber die Erstlinge und die Heilsvermittler und die Heilsträger und die Christusgleichen Glieder, das ist die Gemeinde, das sind wir. Wer das zum ersten Mal hört, dem muss es schwindeln und wirbeln in seinem Geiste. Aber das ist die Linie, das ist die Wahrheit, das ist das Lehrgut, das wir brauchen. Und je näher wir der Endzeit entgegenrücken, umso klarer und bewusster müssen diese Wahrheiten durch den Heiligen Geist uns lebendig sein, glühen, leben zur Verherrlichung Gottes. Und als Lehrmeister der Himmels- und Geisterwelt. Das ist die Schau, die wir brauchen. Und dadurch wird unser irdisches Leben normiert. Nicht durch seelische Fundstücke und durch Willensanstrengungen und wer weiß durch was. Das ist alles mehr oder weniger Selbsterlösung in Engelsdienst. Sondern indem wir ihn anschauen, werden verwandelt, indem wir seine Doxa anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild von einer Doxa, von einem Lichtglanz zum anderen. Das ist der Weg. Die Präexistenz, und so dürfen wir auch von einer Präexistenz der Gemeinde sprechen. Wir sind in der Vorschrift des Gottes da gewesen, ehe etwas anderes war. Waren wir in Gott, sind hineingegossen in den Sohn und dürfen als Erstlinge Mitarbeiter sein, dass dieses Ziel, das Gott hat, alles in allem zu sein, erreicht wird. Ich sage ein zweites. Christus sagt seine absolute Gottgleichheit. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, Christus, Jesus Christus, das war ein großer Mensch. Und als Mensch anerkenne ich ihn und ehre ihn. Vollkommener Mensch, ohne Sünde, tadellos, prächtig. Aber Gott war er nicht, meine Lieben, das ist ja dummes Zeug. Entweder ist er ein wahrer Mensch und sagt die Wahrheit, dann ist er Gott. Denn er sagt, ich bin Gottes Sohn, ich bin von oben, ihr seid von unten. Wir können uns denken, was das für ein Anstoß erregt hat, als er das bezeugte. Oder aber, das stimmt nicht, dass er nicht Gottes Sohn ist. Und dann ist er auch kein wahrer Mensch. Dann ist er ein Mensch mit all den Möglichkeiten der Täuschungen, des Hochmuts, des Selbstbetruges und so weiter, dem so viele, all unsere großen Tyrannen und Völkerbeherrscher zum Opfer gefallen sind, dahin gestreckt worden sind. Deshalb ist das Zeugnis der Gottgleichheit Wahrheit. Denn alles, was er sagt, ist wahr. Er lügt nicht, seine Aussagen sind absolute Wahrheit. Es gibt nichts, was absolut wahr ist. Das heißt, wesenhaft ist. Ich habe mal meinen 16-jährigen Schülern gesagt, es gibt nur ein Buch, das absolute Wahrheit ist. Alle anderen Bücher, die sind mehr oder weniger Hypothesen oder Vermutungen, Behauptungen, die nicht bewiesen werden können. Absolute Wahrheit gibt es nur in der Bibel. Und da sagten sie, Herr Heller, unsere Mathematikbücher und unsere Logarithmentafel, stimmt das nicht? Logarithmus 2, 0,3013, das stimmt doch auch, das ist doch auch Wahrheit. Sag ich, ja, ihr lieben Kinder, das ist richtig, aber das sind keine Wesenhaftigkeiten. Geht einmal an das Sterbebett eines Menschen und sagt ihm die Nebenflüsse vom Orinoco. Oder sag dem die Berghöhen. Oder nenn dem die Sterne, die an den Himmel stehen. Damit dient ihr dem gar nicht, obwohl das lauter Wahrheiten sind. Und wenn ihr den Faust Goethes von vorne bis hinten auswendig könntet, das ist aber keine Wahrheit. Das ist nichts Wesenhaftes. Aber sagt ihm das Wort der Erlösung. Sagt ihm den Namen Jesu. Das ist Wahrheit. Und diese Wahrheit rettet, löst, befreit. Das ist Wahrheit. Das ist die Wesenhaftigkeit. Es gibt zwei Wörter für wahr, Alethes, Alethinos. Zwei Wörter. Das eine, das heißt nur, ist eine Tatsache. Einmal heißt Nullen. Ist das wahr? Gudrun. Glaubst du das auch? Ja? Ja, glaube ich auch. Aber das ist nichts Wesenhaftes. Geh mal zu einer sterbenden Frau und sag der 3x3 ist 9. Damit kann die gar nichts anfangen. Aber sag dir das Lied der Erlösung. Sag dir die Tatsache der Liebe Gottes. Sagt etwas von der Kraft der Auferstehung und der Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist wesenhaft. Das hilft dir. Das hilft dir vielleicht noch zu einer letzten Lebensentscheidung und dazu, dass sie mit Freuden die Welt verlassen kann. Die Gottgleichheit Christi ist das Zweite. Ich lese nur zwei Verse, 30 und 38 aus Johannes 10. Johannes 10, 30 und 38. Und da steht, ich und der Vater, jetzt darf meine Finger gucken, sind wie viel?
Eins.
Oh, das ist aber eine Mathematik. Ich habe mich vor Jahren schon dran gemacht, ein kleines Schriftlein zu schreiben, göttliche Mathematik. Und da wäre das etwa der erste Punkt gewesen. 1 und 1 ist 2. Das wissen Sie sein zu sehen. Heutzutage sagt man auch, ich habe manche Kollegen gehört, sagt, in der ersten Stunde ist Religion, und da sagen die evangelischen und katholischen Pfaffen, die sagen, ich und der Vater sind 1. In der zweiten Stunde ist Mathematik, und da lernen die Kinder 1 und 1 ist 2. Das ist doch ein Unsinn. Etwas stimmt damit, entweder stimmt nicht die Mathematik als rein geistige, absolute Wissenschaft, oder stimmt nicht dieser religiöse Quatsch da. So sagen die. So sagen die Kollegen. Ihre Schuld. Meine Freunde, das ist göttliche Mathematik. Ich und der Vater sind eins. Und es gibt noch mehr solche Dinge, die uns in Erstaunen versetzen. Das erste ist ja ein ganz einfaches Beispiel. Aber wenn ich etwas sage, ein Mensch ist in Drangsal, in Not und ist bitterarm. Also ja, er ist in Belastungen aller Art, familiärer, persönlicher Art, in Krankheitsnöten und vielen anderen Nöten und ist zugleich bettelarm, hat keinen Pfennig, um sich einen Arzt oder eine Arznei zu kaufen. Das ist der Mensch, arm oder reich? Was ist dieser? Ich will euch sagen, ich kenne deine Drangsal und deine Armut.
Du bist aber reich.
Du bist aber reich. Göttliche Mathematik, Armut plus Drangsal ist gleich Reichtum. Das muss man wie so eine Gleichung hinschreiben. Das zerbricht unser ganzer wissenschaftlicher Hochmut zusammen. Und so gibt es noch eine ganze Anzahl wunderbarer göttlicher Gleichungen, göttlicher Mathematik, die uns überwältigen. Ja. Ich habe euch zwei Dinge genannt, aber ich muss ja weitergehen. Nun sagt also der Herr hier in unserem zweiten Punkt von der Gottgleichheit, ich und der Vater sind eins. Vers 38. Glaube den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubet, auf dass ihr erkennet und glaubet, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Das ist auch so etwas, was nach rein physikalischen Gesetzen unmöglich ist. Ich kann nicht sagen, meinen Taschenspiegel, den habe ich in meiner Hosentasche und meine Hose, die ist im Taschenspiegel. Kann ich nicht sagen. Blödsinn, unmöglich. Aber in der geistlichen Ebene und in der geistlichen Ebene gelten höhere Gesetze. Und der Glaube erfasst die höheren Gesetze. Obwohl die Naturgesetze, die einfachen Naturgesetze, Henry Drummond, wer etwas weiß von diesen Philosophen, der Wissenschaftler, die einfachen Naturgesetze, das Gesetz der Schwerkraft, das Gesetz der Adhäsion, das Gesetz der Kohäsion und all diese Gesetze, gelten auch in der Geisteswelt. Das hat Bruder Schirmacher heute Mittag auch erwähnt, wenn ihr gut zugehört habt. Naturgesetze in der Geisteswelt. Nur auf einer höheren Ebene. Mit einer viel größeren, weiteren, wunderbaren Auswirkung. Wenn ihr nicht mir glaubt, dann glaubt meinen Werken. Bitte, ihr seht ja, was ich tue. Ich erwecke Toten auf. Ich mache Blinde sehen. Ich lasse Lahme springen. Ich lasse Taube hören. Ich lasse ein Kornfeld wachsen auf der flachen Hand und sättige mit 12 Broten und 3 Fischen. Sättige ich 4.000, 5.000 Menschen. Männer und Frauen und Kinder dazu. Uns bleibt doch was übrig. Bitte, dann glaubt doch, wenn ihr nicht mir glaubt, glaubt meinen Werken. Die Gottgleichheit. Er ist Gott. Im Anfang war der Logos, und der Logos war bei Gott, das heißt eigentlich war Gott zugewandt, und der Logos, das heißt der Weltenordner oder die Weltabrechnung, und der Logos war Gott. Das ist auch etwas, was weit über unsere Logik hinausgeht. Wenn ich sagen wollte, ich bin bei meinem Freund Emil Weber und ich bin mein Freund Emil Weber, das ist schon Unsinn. Und doch auf der höheren Ebene läuft diese wunderbare, gewaltige, unnachahmliche Einleitung des Johannesevangeliums geschehen. Der Logos war bei Gott. der Logos, war Gott. Und durch denselben ist alles geworden, was geworden ist, und es ist auch nicht eines, was nicht durch ihn geworden ist. Ja, den großen wilden Abrechner, so müssen wir das übersetzen. Logos Lego, das heißt, ich springe aus der Disharmonie und aus der Spannung in die Harmonie und glückselige Entspannung. Oder ich bezahle eine Rechnung. Das hätte ich dann. Logos. Und diese Gottgleichheit, die dem Sohne Gottes eignet, das heißt so eigen ist, eignet auch, ich war es gar nicht auszusprechen, uns. Denn wir werden ja sein, wie er ist, der Herr. Und der Herr ist ja, wie Gott ist. Und wenn wir dann mit ihm als Erstlinge eingehen dürfen, in die Gottgleichheit, um dann die anderen auch hineinzuzeugen, hinein zu lieben, dann beginnen wir diese Wahrheiten, die wir jetzt stammeln, staunend aus dem Buch der Wahrheit sehen, aus der Bibel, die wir in mir zu ahnen. Und dürfen sagen, wie groß bist du, wie wunderbar bist du. Das sagt er, der nicht lügen kann, aus sich selbst.
Ich wollte bloß etwas sagen, weil Bruder Heller mich gerade angesprochen hat. Er hat einen anderen Vater wie ich und eine andere Mutter. Aber trotzdem sind wir zwei Brüder.
Richtig. Sehr gut.
Ja. Ist doch wunderbar. Ist herrlich.
Dankeschön.
Ja.
Ja, so gibt es noch viele Dinge in der Bibel. Und es ist interessant, wenn ihr auch einmal auf diese Zusammenhänge achtet, weil uns da gezeigt wird, auf die tiefer, glatter Ebene das menschliche Wissen besteht. Menschliches Wissen ist nur ein Feststellen von Tatsachen und dann ein Ordnen und Aufzählen dieser Tatsachen. Die ganze Wissenschaft. Wissen heißt Wissen, wo es steht. Und wenn einer drei Wände voll Bücher hat, dann ist er ein gescheiter Mann. Wenn man denn was fragt, sagt er einen Augenblick und dann holt er den Band und das und dann sagt er es euch. Das ist alles, was die Wissenschaft macht. Aber wir haben ein intuitives, wir haben ein gottgehauchtes, ein pneumatisches Wissen. Wir wissen, wir sind in dem Wesenhaften, sagt Johannes in seinem ersten Brief. Und das dürfen wir glauben. Und was der Herr Jesus, das frage ich euch noch zwei, dreimal, denn beim ersten Mal haben wir es ja doch nicht kapiert. Was von dem Herrn Jesus in seinen Selbstaussagen, in der Niedrigkeit, für ihn stimmt, das ist prophetisch gesehen das Gleiche, was wir haben und sein werden in der Vollendung. In den Äonen, die kommen werden und über die Äonen hinaus, wenn wir neue Welten ins Dasein rufen werden. Ohne Sünde, weil auf Golgatha ein für allemal die Sünde der ganzen Welt gesühnt ist. Als ich mir die Unendlichkeit vorstellte, die endlosen Räume. Es gibt ja Dinge, die hören nimmer auf. Wisst ihr etwas? Weißt du, was nimmer aufhört?
Die Liebe.
Die Liebe. Und die Liebe, das ist eine Person und kein Gefühl. Gott ist die Liebe. Die hört immer auf. Die hat weder Anfang noch Ende. Und so auch das Universum. Aber das wird dann mit Gottes Leben gefüllt. Und das ist eine unserer Ewigkeitsaufgaben. Bruder und Schwester sagen nie mehr, mein Leben hat keinen Sinn und Zweck. Ich bin ja so arm und so dumm und ich bin nichts und weiß nichts und habe nichts und kann nichts. Mit mir ist gar nichts los. Sag das nie mehr, nie mehr. In Christo Jesu. Bist du zu unglaublich großen und wunderbaren Berufen, was nie in eines Menschen Herz gekommen ist, was kein Ohr gehört und kein Auge gesehen hat, das hat Gott bereitet für dich. Und du verstehst es, wenn du ihn liebst, denen, die ihn lieben. Liebe Gott. Die Welt wird dir erneuert. Gib dich ihm hin. Wurzel allein in ihm. Erwarte alles von ihm. Gib deine ganze Liebesintensität, die dir oft so viel Not macht in der Seele und im Fleisch, gib sie total deinem Gott, du wirst Wunder der Gnade erleben. Unnennbar. Darüber kann man nicht sprechen. Doch man kann sprechen, aber die anderen verstehen es nicht. Ja, das ist mir manchmal eine tiefe Not, auch bei Evangelisationen. Wenn ich den Menschen das Heil ins Herz hineinsagen möchte, und die sitzen da, ja, und schlafen oder ja, das brennt mir das Herz. Wie viel mehr das des Herrn selbst. Das war also das Zweite, die Gottgleichheit. Wir werden dem Herrn gleich sein und der Sohn wird, wenn er erwachsen ist, dasselbe tun, was der Vater tut. Das hören wir sich auch so, wenn der Sohn 10 Jahre alt ist, da guckt er alles im Vater ab. Und wenn der Vater ein leidenschaftlicher Raucher wird, ist anzunehmen, dass der Sohn auch raucht. Ja. Und wenn der Vater ein Bibelleser ist, ist anzunehmen, dass der Sohn auch einmal anfängt, die Bibel zu lesen. Der Sohn tut alles, was der Vater tut, sagt Jesus von sich und seinem Vater. Und das gilt auch im Irdischen. Das im Irdischen dargestellt in der Familie. Deshalb ist ein Kind, das einen gläubigen Vater und eine gläubige Mutter hat, das kann man gar nicht genug, ja, dem kann man nicht genug gratulieren. Ich weiß in einer Familie, die haben 6 Kinder, und da habe ich gesagt, ihr Kinder, ihr wisst gar nicht, wie reich ihr seid, dadurch, dass ihr einen Vater und eine Mutter habt, die glauben, die beten, die Gottes Wort haben und die durch den Heiland neue Menschen geworden sind. Ihr wisst doch gar nicht zu würdigen, was den Kindern gesagt hat. Und hatte dann auch ergreifende Unterredungen mit den älteren Kindern, die nicht gläubig waren. Ja. Also, Präexistenz war Nummer 1, Gottgleichheit Nummer 2. Ein weiterer Punkt, Gottes Erkenntnis. Gott verstehen oder Liebesumgang mit Gott, denn Erkenntnis ist zeugender Liebesumgang. Adam erkannte sein Weib und sie gebar. Liebe, die sich überströmt in den anderen und vom anderen die überströmt in uns, sich vereinigt, daraus wird neues Leben geboren. Das ist Erkenntnis, Epignosis. Im Gegensatz zu der losen Gnosis, der Wissen. Aber ich will ein ganz einfaches Wort dazu lesen, um euch das lebendig zu machen. Matthäus 11, 26 bis 28. Einen ganz schlichten Zusammenhang, der uns das aufleuchten lässt. Matthäus 11, 26 bis 28. Da heißt, in jener Zeit, was für einer Zeit? In einer Zeit, wo der Herr Jesus davon sprach, dass einmal die gottlosen heidnischen Städte Tyrus und Sidon im Gericht besser davon kommen als Kapernaum und Bethsaida. Und der Herr Jesus hat den törichten Weg beschritten. Nicht nach Tyrus und Sidon, sondern nach Kapernaum und Bethsaida zu gehen. Da, wo er wusste, die würden Buße tun, dass er nicht hingegangen ist. Und die, von denen er wusste, tun keine Buße, da ging er hin. So was macht man vernünftiger Geschäftsmann. Das ist das, was heute Mittag guter Schirmacher aufnahm. Man muss den Mut haben, zu gehorchen, auch wenn einem die anderen für Narren und Türen halten. Also noch einmal, in jener Zeit, wo er also darüber sprach, dass einmal Israel ins schweres Gericht kommt, weil es doppelt so schlecht ist, als die schlechtesten Heidenvölker. Das lese ich nicht auf in der Schrift. In jener Zeit, wo es dem Sodoma Lande erträglicher geht am Tag des Gerichtes, als Kapernaum, Bethsaida, Korazin und so weiter. In jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich benedeie dich, ich preise dich, ich lobe dich. Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses, was er nämlich gerade gesagt hat, über den Sinn und den Zweck und den Weg und die scheinbare Sinnlosigkeit des Handelns, dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen, bis Maul zu halten haben, kleine armselige Töpfe, wie wir sie hier sind, denen hast du es geoffenbart. Und dann nennt der Herr den Grund dafür, dass Gott tiefste und letzte Zusammenhänge, die zu unserem Heil dienen, die uns auf der einen Seite tief demütigen und auf der anderen Seite hoch an sein Herz heben. Jetzt gibt er den Grund an, warum Gott das so macht. Weiß denn jemand? Ich habe jahrelang darüber nachgedacht und habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum hat Gott mich armen Tropf erwählt, um andere Menschen, die tüchtige, prächtige Leute sind, die sowas gebracht haben und so weiter, dass es denen nicht geoffenbart hat. was er mir geoffenbart hat, dass ich ein verlorener Sünder bin und dass Christus das Heil vollbracht hat und dass wir in ihm alles haben. Warum hat das Gott so gemacht? Wisst ihr es warum? Ich weiß heute ganz genau. Jawohl, weil es immer so wohl gewesen ist, weil du deine Freude daran hast. Ja, Vater! Ja, Vater! Dieses Ja, Vater ist eines der wunderbarsten, der Chef. Ja, Vater! Denn also war es wohlgefällig vor dir. Wohlgefällig, das heißt, Eutophia, das heißt Wonnewillen, Freudenwillen, weil das deine Freude und Seligkeit war, dass Gott dich so führt durch Liebe und Angst und Not. Daran hat Gott seine helle Freude. Nicht, weil er ein Sadist wäre, um dich zu quälen und dir die Sehnsüchte und den Freudenhunger deines Herzens nicht zu stillen. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, er will dir viel mehr geben, als du dir je wünschen könntest. Erflehe von Gott das Größte, was es gibt. Verstehe seine Gedanken und Ziele, Endziele. Und Gott tut immer und unbedingt überbitten und verstehen. Seitdem ich das weiß, ich kann euch sagen, da ist eine Flamme in meinem Herzen, eine heilige Flamme auf dem Altar meines Herzens, die niemals erlöschen wird. Niemals. Und die mich immer wieder jung und frisch und froh und glückselig macht. Ja, ja, Vater. Also war ich wohlgefällig bei dir. Du stehst unter dem Wohlgefallen Gottes, Bruder und Schwester. Nicht alle Menschen stehen unter dem Wohlgefallen, aber die eingehen im Gehorsam, die Ja sagen zu seinen Wegen, auch wenn sie moralisch noch nicht vollkommen sind, wenn sie noch ihre Schwächen haben, stehen sie dennoch unter dem Wohlgefallen Gottes, im Gegensatz zu denen, die nicht sein Eigen sind. Ein ganz einfaches Bild. Ich habe es oft gebraucht. Und viele Menschen, viele, waren mir schon mündlich und schriftlich dafür tief dankbar. Für die ganz einfache, fast triviale Sache, die ich euch nenne. Ein Arbeiter kommt heim zu seinem kleinen Häuslein. Und da so eine Reihenstraße, ein Reihenhäuslein, eine Arbeitersiedlung. Und da sind vor seinem Haus, da spielen gerade eine ganze Anzahl Kinder, 8, 9 Kinder, auch von den Nachbarkindern und so weiter, spielen da eine ganze Reihe. Einige, die haben gebadet. Sind gerade aus dem Bad gekommen. Ja, durchgebadet, durchgekämmt, kommt da auf die Straße gerannt, so heißt, glaube ich, das wäre sein. Also, da sind ein paar, die sind frisch gewaschen, haben ihr Zöpfchen geflochten und spielen da mit ihren netten, sauberen Bäckchen. Und da sind aber drei dabei, die sind noch nicht gebadet. Die Mutter kam noch nicht dazu, werden am Abend gebadet. Und die haben noch was Näschen, die sind verschmiert und dreckig. Und da bückt sich der Vater zu drei Kindern nieder von denen 8 und nimmt ihn in seine Arme und gibt ihnen auf ihr geschmiertes Gesichtchen einen Kuss der Liebe. Drei. Und gerade die drei Fleckchen. Und die anderen 5 sauberen, die lässt er stehen. Ja, dann sagt er nicht. Ja, aber die lässt er stehen. Aber die herzt er. Wie kann Gott sowas, wie kann der Arbeiter sowas machen? Warum hat dann die drei geherzt? Ja, warum? Weil seine eigenen Kinder waren. Die Sünden der Heiligen. Jetzt habe ich ein Gottes Wort von einem großen Kirchenvater. Ich hätte nicht den Mut, es zu sagen. Ich hätte nicht den Mut. Die Sünden der Heiligen sind Gott wohlgefällig als die Tugenden der Gottlosen. Das will ich auch so sagen. Und deshalb hat er solche Verzeihung, Volkswesen, wie ihr sie seid, wie ich eins bin, das hat er genommen, hat es geherzt und gekriegt. Und die kleinen, starken Engel und die großen und die Leute, die lässt er laufen, voller Geschichte. Die hat mancher gesagt: Ach, guter Heller, ich bin ein armes, aber glückseliges Volkswesen, das der Vater ans Herz hebt und dem der Christ der Liebe gibt. Ja. Und weil sie der Vater so lieb hat, lassen sie sich nachher auch von der Mutter baden und gucken und fürchten in der Badewanne. Nicht wahr? Das ist selbstverständlich. Das heißt deshalb, reinigen und heiligen wir unser Leben, weil wir von dieser Liebe leben und diese Liebe geschmeckt haben, Tag und Nacht neu schmecken dürfen. Das ist Evangelium. So, dass ein Sinn versteht. Und dass wir Alte es begreifen. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Niemand kennt den Herrn Jesus so gut als Gott der Vater. Das werdet ihr wohl mir glauben. Oder glaubt ihr, dass ihr ihn genauso gut oder gar besser kennt? Die gelehrten Wissenschaftler, die wissen das natürlich alles viel besser. Ja. Oh, ihr Toren, was werdet ihr staunen, wenn ihr hier andere Welt seht? Was werdet ihr staunen? Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und noch jemand? Wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Und dann kommt das Wort, kommt her zu mir alle. Ihr wisst ja, wie es mir laden kann. Daran schließt sich das Wort. Schade, dass man das Wort immer nur getrennt nennt, aus seinem Kontext herauszieht. So gewinnt das so viel an Wucht, an Gewicht, an Schönheit, an Weite, an Extensität, an Intensität, wenn man es in seinen Kontext hineinstellt, in seinen Zusammenhang hineinstellt und drinnen lässt. Ja, das ist die Beziehung, die Sohn-Vater-Beziehung. Und das ist die, das ist Gottes Erkenntnis. Liebesumgang mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist. Das Köstlichste und Wunderbarste, was es gibt. Andere sagen, ach was, das sind nur Gefühle. Kommt auch an, was du tust, was sich nach außen offenbart und äußert. Ja, die haben auch recht. Und darum hat er auch der Tempel zwei Säulen. Und die eine hieß Jakin und die andere hieß Boas. Jakin heißt, er wird tun. Das ist die prophetische Seite der Frömmigkeit. Und Boas heißt, in ihm ist. Das ist die mystische Seite. Das verborgene innere Glück. Die inneren Seligkeiten, wenn ein Mensch wirklich Leben aus Gott und Umgang mit dem Vater und dem Sohn hat, so wie ein Erstleben sie hatte. Das kann man niemand geben. Und einer, der davon nichts hat und weiß, ist ein armer Mensch, der immer nur tun will. Natürlich wollen wir nach außen das tun, was Gott vorgefällt. Natürlich wollen wir nicht mit der Sünde leben. Natürlich wollen wir das Evangelium sagen und bezeugen. Natürlich brennt uns das Herz, da zu helfen, wo es irgend möglich ist. Aber die verborgenen Quelle der Prophetie ist die Mystik. Das heißt, das, was in uns ist, in ihm ist. Was wir hier haben und was müssen wir sein in ihm, dann können wir auch tun. Und jedes Tun, dass wir in ihm sind und er in uns ist, ist wertlos, ist Engelsdienst und Selbsterlösung. Ich weiß, das ist ein schweres Wort. Ich weiß das. Aber wer etwas hat von diesem verborgenen Umgang mit Gott, von diesen tiefen inneren Freuden und Wonnen und Seligkeiten, wer etwas davon hat, der weiß, wie das ist. Ich habe manchmal im Scherz gesagt, bin oft gebeten worden, das nicht mehr zu sagen. Ich hätte eine Krankheit. Ich muss jede Nacht ein oder zwei Gedichte schreiben. Eins habt ihr ja vorhin gesungen. Ich habe jetzt weit über 4000 geschrieben. Ich wollte ursprünglich bei 2000 aufhören. Ich habe nicht gekommen. Dann wollte ich bei 3000 aufhören. Es ist nicht gegangen. Und dann habe ich gesagt, aber bei 4000 höre ich bestimmt auf. Und als ich nachzählte, waren es schon über 4000. Aber das ist für mich eine Freude wie eine Geburt. Braucht kein Mensch zu lesen. Braucht kein Mensch abzudrucken oder zu verbreiten. Kein Mensch. Die Geburt eines solchen Liebes heraus aus dem Herzen ist ein solches Schauspiel für die Überwelt, dass alles äußere religiöse Tun vor den Augen Gottes dagegen ein Larifari, ein Kampf ist. Ich weiß das. Aber Gottes Erkenntnis ist Liebesumgang mit ihm, damit neues Leben geboren wird. Und das hat der Herr gehabt auf Erden schon und hat davon geredet. Und das werden wir im Vollmaß in der Vollendung haben, wenn wir bei ihm, wenn wir ihm gleich, wenn wir seine Ausführungsorgane und seine
Rhythmus von heller und weniger hell. Jetzt die Lichter, und zwar zur Herrschaft über die Dinge, die auf der Erde sind und geschehen. Als Zeichen der Herrschaft, als Zeichen für Engel, als Zeichen für Geister. Es ist der Originalchronometer Gottes, in gewaltiger siebenfacher Zweckbestimmung, von dem wir Frommen und die Wissenschaft kaum eine Ahnung haben. Ich darf das sagen, weil ich davon überwältigt bin, an dieser Tatsache. Viertens, am vierten Schöpfungstag, Astronomie. Dass hier die Mathematik eine Sonderrolle spielt, ist ja klar, wie überall, in allen Gebieten. Jetzt nach dieser Mitte erscheinen die ersten Lebewesen mit Fleisch und Blut. Fische, Lebewesen der Tiefe, es ist die Ichthyologie, Fischkunde, die Lebewesen der Höhe, die Vögel, Ornithologie. Wunderbare Gegensätze und dann noch ihre Bedeutung, was sie bedeuten. Die Geisterwelt oben und die Geisterwelt unten, im Scheol und in den Himmel. Hier die ersten Blutträger bedürfen des Sauerstoffs, damit sie leben können. Dafür hat Gott gesorgt, am dritten Tag, dass die Pflanzenwelt, das Gebiet der Botanik, für genügend Sauerstoff sorgt. Was wir ausatmen, wir Blutträger, von den Vögeln bis über die Tiere bis zum Menschen, das bedürfen die Pflanzen. Wir haben die eine Seite, die Schaffung der Wohnräume Gottes und die Vorbedingungen für die Lebewesen, die nun die Wohnräume bevölkern sollen. Fische und Vögel haben wir gesehen, unten in den Wassertiefen, oben in den Himmelshöhen. Und jetzt erscheinen die Tiere am sechsten Tag. Wilde Tiere, Vieh und Gewürm. Es ist das Wundergebiet der Zoologie. Und eigenartig am gleichen sechsten Tage mit der Erschaffung der wilden Tiere, des Viehs und des Gewürms, schuf Gott das letzte Geschöpf in seinem Bilde, den Menschen. Was haben wir hier vor uns? Nach Zoologie gleicht die Anthropologie. Da der Mensch einen Leib, eine Seele, einen Geist hat, sind hier die Gebiete der Somatologie, der Kunde des Leibes, der Psychologie, der Pneumatologie, alle drin. Und am siebten Tag ist nur noch der Blick auf Gott gerichtet, da Gott ruhte von allen seinen Werken. Da ist sogar die Theologie nicht vergessen. Und ich wünschte, dass unsere gegenwärtige Theologie es verstünde, eine geplagte Menschheit nach Leib, Seele und Geist, geplagt, bis zur Verzweiflung, einzuführen durch den Namen Jesus in die Ruhe Gottes. Darum dürfen wir auch bitten. Und es gibt ihr doch noch etliche, die das tun und verstehen. Im Schöpfungsbericht unserer Bibel fehlt auch schon nicht eines. Dabei ist schon verblüffend die Würze, die in der Kürze dieses Berichtes liegt, da es an gar nichts fehlt, was existiert. Das war der vierte Punkt. Noch eines ist hier zu sagen. Das war der dritte Punkt, Schöpfungsbericht. Der vierte kommt jetzt, ja. Unsere Bibel ist das einzige Buch, wieder eine gewagte Aussage, dessen Inhalt auch von gebildetsten Fachleuten nicht ohne weiteres verstanden werden kann. Stimmt's oder habe ich recht? Sonst sind alle wissenschaftlich vorhandenen literarischen Werke mindestens von denen verstanden, die es geschrieben haben. Mindestens ein Stück weit. Und andere, die auf gleicher Höhe des Wissens rangieren. Aber den Inhalt unserer Bibel zu verstehen, das ist keinem Menschen möglich, der nicht den Geist Jesu Christi hat. Anders ausgedrückt, der nicht aus Geist, Wasser und Blut geistlicherweise neu geboren ist. Ich sage einfach so, Auch wenn ich als Deutschsprachkundiger, deutsche Sprache ist meine Muttersprache, also auf Schweizerdeutsch vorerst war, und ich lese als unwiedergeborener Mensch meine Bibel in meiner Muttersprache, dann ist sie auch für mich vorerst in einer Fremdsprache geschrieben, die ich nicht verstehe. Und weil ich meine, ich kann ja Deutsch, also muss ich verstehen, was ich hier in der Bibel auf Deutsch lese. Ja. Dann kann ich nur zwei Dinge tun, mich ärgern an dem, was in der Bibel steht, weil ich es nicht verstehe, weil ich es für dummes Zeug achte, oder ich kann es einfach ablehnen und als nichts wertig beiseite schieben oder gar noch bekämpfen. Deshalb lesen wir in Nehemia 8, Vers 8, die Leviten, die aus dem Buch des Gesetzes Mose vorlasen vom frühen Morgen bis zur Mittagshitze, sie lasen deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Ah. Man kann also die Bibel nicht lesen, wie man andere Bücher lesen kann, wenn man die Sprache kennt. Ich muss auch zuerst die Sprache des Heiligen Geistes lernen, um meine Bibel zu verstehen, wenn ich sie in meiner Muttersprache lese. Und die Sprache des Heiligen Geistes, das heißt des Wortes Gottes selbst, kann ich nur wo lernen? Im Worte Gottes selbst. Denn unsere Bibel ist wiederum in wunderbarster Weise ihr eigenes Lexikon. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Fünfter Punkt. Aha. Das darf ich, den vierten Punkt darf ich nicht verlassen, ohne auf Lukas 10, 21 hingewiesen zu haben. Eines Tages zu einer bestimmten Stunde frohlockte Jesus im Geiste. Sehen wir ihn, verstehen wir ihn. Und sprach, Vater, ich preise dich, warum? Weil du diese Dinge, im Worte Gottes, den Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es den Unfähigen, den Unmündigen, geoffenbart. Geoffenbart. Denn also war es wohlgefällig vor dir. Und der Herr Jesus frohlockt im Geiste in dieser Hinsicht. Wenn es nicht so wäre, stünde ich nicht hier und säßen etliche nicht hier, die Jesus frohlockend bezeugt hat. Fünftens, unsere Bibel ist das einzige Buch, das einen wunderbaren, umfassenden, feststehenden Gesamtplan führt, die das ganze Weltall kennt und nennt. Bitte sucht nach einem zweiten Buch. Da sind Versuche nach hinten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aber nur wieder Theorien, jämmerliche Versuche. Im Vergleich zu den Aussagen, die wir nur in der Bibel finden. In Bezug auf einen wunderbaren, umfassenden, feststehenden Gesamtplan des Schöpfers finden für seine ganze Schöpfung. Nach Planung, Kostenvoranschlag, erste Rechnung Gottes. Schöpfung, Journal geführt, Tagebuch geführt, Erlösung und Vollendung der ganzen Schöpfung. Nur der Chefarchitekt kann das in einem kurzen Strich skizzieren, Paulus. Aus ihm heraus, durch ihn hindurch und in ihn hinein ist das All geschaffen. Gesamtplan in Kürze zusammengefasst und unter diesen zusammengefassten Satz Gottes muss sich alles übrige Wort Gottes einordnen und ist eingeordnet. Nach den Ordnungen der Zeiten, nach dem Geschehen und allen Einzelheiten liegt alles fest in diesem unserem Buch Gottes. Sechstens. Es ist das einzige Buch, das sich etwa anderthalb Jahrtausende Zeit ließ, um vollendet zu werden. Und zwar durch die unterschiedlichsten Schreiber zu verschiedensten Zeiten. Welches zweite Buch
lässt sich anderthalb Jahrtausende Zeit, bis es herauskommt, als abgeschlossen, als vollkommenes Werk. Dem Apostel Paulus war es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Von Mose bis Paulus ungefähr. Ein Guss ist es. Ein großer Wurf, haben wir heute Vormittag gehört. Siebtens, unsere Bibel ist das einzige Buch mit außerzeitlichen, außergeschöpflichen Angaben, und zwar nicht nur überirdische, übermenschliche Angaben, das ginge noch, sondern außerzeitlichen und außergeschöpflichen Angaben. Vor den Zeitaltern, vor Grundlegung der Welt, was war da? Wenn die Zeitalter vorbei sein werden, was dann sein wird? Was außerhalb unseres Kosmos ist, da wir wissenschaftlicherseits endlich so weit gekommen sind? Vor 10 Jahren hat man noch darüber gelacht, von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende, steht im Alten und Neuen Testament, hat man darüber gelacht, jetzt weiß man, es stimmt. Unsere Wissenschaft gibt heute schon den Durchmesser unseres Weltalls an. Was draußen ist, wissen sie nicht. Sie wissen nur, dass man da nicht rauskommt. Deshalb ist die Sache doch ohne Grenzen. Und dass man in diesem Weltraum vorstoßen könnte, geradlinig, wie man will. Man käme eines Tages am Ausgangspunkt wieder zurück an. Und so weiter. Unser Weltall ist nicht nur von Gott geschaffen, nicht nur der Zeit nach mit einem Anfang und einem Ende versehen, sondern auch dem Raume. Denn Gott hat ja das Weltall, die gegenwärtigen Himmel und die gegenwärtige Erde der Vergänglichkeit unterworfen. Also konnte er unmöglich etwas Unendliches ins Dasein rufen, um es dann eines Tages endlich werden zu lassen. Wir wissen, draußen wohnt nur der Gott, wohnt der Gott, von dem geschrieben steht, er wohnt in einem Licht, da niemand zukommt. Nur wir sind bereits da hinein versetzt. Über allen Himmeln, in der Gegenwart Gottes, denn unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wir wissen, was draußen ist. Da sind wir erst recht drinnen. Ein Buch mit außerzeitlichen, außergeschöpflichen Angaben. Einmalig. Über den Himmel, nach Abschluss der Zeitalter und so weiter. Achtens. Es ist das einzige Buch mit Antworten auf alle Fragen und Lösung sämtlicher Probleme. Unsere Bibel ist das Buch, das am meisten Fragen aufwirft für den Leser und die meisten Probleme überhaupt stellt, die existieren, wie kein anderes Buch. Es ist aber auch das Buch, das für alle Fragen, die es aufwirft, die wunderbarsten Antworten hat, anstatt keine. Und für alle Probleme, die da auftauchen, die Lösung in einer überragenden Weise kennt und nennt. Neuntens. Sie ist das einzige Buch, seit Jahrtausenden umstritten, auf Leben und Tod umstritten. Warum? Weil es zu letzten Entscheidungen auffordert. Tod und Leben, Schuld und Sühne, Gericht und Barmherzigkeit, ungeheure Ansprüche stellt, vorerst, um dann der ganzen Schöpfung sagen zu können und sie erleben lassen zu können, seht, also habe ich euch geliebt, dass die unmöglichsten Anforderungen aber gerecht von mir selbst durch meinen Sohn Jesus Christus für euch geregelt sind, geordnet sind. Ihr könnt nun eingehen in meine Ruhe. Gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte gegen alle. Nur bleiben, wenn alles vergangen ist, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Damit sind wir am 10. und letzten Punkt angekommen. Unsere Bibel ist das einzige Buch, wo Liebe und Barmherzigkeit als das ewige, unveränderliche Wesen des einzigen, wahrhaftigen Gottes bezeugt wird. weshalb für die ganze Schöpfung eine herrlichste Erlösung garantiert ist. Ich müsste noch einige Worte aus den Sprüchen lesen. Ich nenne nur die Stellen. Sprüche 10, Vers 12, 11, 13, Sprüche 17, Vers 17 und Vers 9, Sprüche 19, 11, 25, Sprüche 25, 21, 22. Das ist die Einmaligkeit und die Realität.